Willkommen zu Auszeit, der Podcast der OM Medien Sportredaktion. Spannende Gäste und interessante Geschichten rund um den Sport im Oldenburger Münsterland.
Hallo und herzlich willkommen zur Auszeit, zum Sportpodcast der OM Medien Sportredaktion. Mein Name ist Carsten Boning, Leiter der Sportredaktion. Heute Folge 1 mit Henning Risselmann, dem Trainer des Fußball-Oberligisten Blau-Weiß Lohne. Mit ihm wollen wir sprechen über Regionalliga und Rasenmäher, über Liverpool und Egesdorf, über Wölfe und Skeptiker. Aber zunächst kurz zur Vorstellung. Henning Risselmann, 39 Jahre alt, aus Dinklage seit Sommer 2019, Trainer in Lohne, zudem auch sportlicher Leiter. Vorher Spieler in Kloppenburg, Eute, Steinfeld und auch in Dinklage. Ja, Henning, erstmal herzlich willkommen zur Auszeit.
Ja, vielen Dank, Carsten. Freue mich sehr über die Einladung. Freue mich, mit dir ein bisschen über Blau-Weiß Lohne und über Fußball zu reden. Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Beginnen wir mit dem Aktuellen. Die Aufstiegsrunde in der Oberliga läuft. 1:0 gegen Wolfsburg, 2:2 bei Germania Egesdorf. Wie zufrieden bist du mit dem Start in die Aufstiegsrunde?
Also wenn ich jetzt mal beide Spiele so Revue passieren lasse, dann muss ich schon sagen, dass wir mit 4 Punkten gut leben können. Wir hatten 2 schwere Spiele, zu Hause gegen Wolfsburg, kein leichter Gegner, technisch gute Mannschaft, hatten wir ein bisschen Glück auch, dass wir einen Elfmeter parieren konnten mit unserem Torwart und am Ende haben wir 1:0 gewonnen. Es war natürlich ein Auftakt nach Maß, dann wussten wir, dass wir zum schweren Spiel nach Egesdorf fahren, unheimlich heimstarke Mannschaft, sehr körperlich robust gewesen, auch die Spielweise. War natürlich ein bisschen ärgerlich, wir haben 2:0 geführt, da wünscht man sich als Trainer natürlich schon, dass man das irgendwie auch über die Zeit bringt, aber wir haben dann zu schnell auch den Anschlusstreffer bekommen und am Ende des Tages mussten wir sogar noch auch einige brenzlige Situationen überstehen, hatten dann am Ende nochmal mit Lindys Lattentreffer nochmal die Chance zum Lucky Punch, aber ich glaube unterm Strich muss man sagen, können wir mit 4 Punkten aus den beiden Spielen sehr gut leben, es bleibt spannend, glaube ich, bis zum Schluss. Jetzt haben wir ein wichtiges Spiel gegen Ramling vor der Brust und dann schauen wir, dass wir den nächsten Heimsieg einfahren, dann würde ich sagen, sind wir für den aktuellen Stand voll im Soll.
Blau-Weiß Lohne ist aktuell Dritter hinter Kickers Emden und Egesdorf, Hesling liegt als Vierter in Lauerstellung, bahnt sich da ein Vierkampf an?
Ja, das kann man so sagen, wenn man aktuell die Tabelle so sieht. Ich glaube noch nicht ganz. Also wenn Ramling jetzt am Wochenende gegen uns gewinnt, sind sie auch wieder voll im Geschäft. Also ich glaube, wir müssen aufpassen. Es ist noch etwas zu früh, glaube ich, jetzt schon von einem Vierkampf zu sprechen. Ich glaube auch, dass die Mannschaften wie Lupo Martini und Spelle sich auch noch Chancen ausrechnen, haben auch die Lizenz beantragt jetzt. Also ich glaube schon, dass wir aufpassen müssen, dass wir auf uns schauen müssen. Aber ich denke schon, dass am Ende auch Kickers Emden, Hesling, Lohne und auch natürlich Egesdorf schon auch Chancen haben, am Ende unter den ersten beiden Mannschaften zu stehen. Ja, das glaube ich schon.
Ohne Zweifel gehört Corona zum Alltag. Jede Mannschaft hat damit zu kämpfen, im Training, im Wettkampf. Spieler fallen aus, kommen spät oder nicht ganz fit wieder. Wird der Aufstieg auf dem Platz entschieden oder am Ende in der Quarantäne?
Ja, das ist eine gute Frage, Carsten. Ich glaube schon am Ende, dass der Aufstieg auf dem Platz entschieden wird und das ist auch gut so. Wir müssen natürlich schon schauen, dass wir jetzt auch gut durchkommen. Wir haben einen sehr, sehr kleinen Kader gerade, viele Ausfälle gehabt. Die Leute, die Corona hatten, muss man schon sagen, haben es auch noch gespürt. Auch noch in Egesdorf, so ab der 70., 80. Minute, waren dann schon die Körner reichlich weniger da am Start. Da müssen wir gucken, dass wir jetzt im Training nochmal wieder die nötige Luft uns zurückholen. Aber ich glaube, das ist am Ende so, dass es jede Mannschaft treffen kann und auch schon getroffen hat. Das wird auch weiterhin der Fall sein. Bei uns sind auch noch nicht alle infiziert gewesen. Also ich rechne da schon auch mit, dass der ein oder andere sich noch anstecken kann. Und da muss man einfach schauen, dass man es als Mannschaft kompensieren kann, dass wir es bestmöglich auffangen. Und am Ende ist es ja auch so, lamentieren und hadern hilft nichts. Die Spiele stehen an, die müssen gespielt werden. Und ich bin da auch Mann der klaren Worte. Wir müssen die Spiele gewinnen, wenn wir aufsteigen wollen. Corona hin, Corona her. Und trotzdem versuchen wir, uns bestmöglich zu schützen, damit umzugehen.
Lohne und auch du persönlich, ihr habt ja nie einen großen Hehl aus den Regionalliga-Ambitionen gemacht. Wäre ein Verpassen des Aufstiegs in dieser Saison als Scheitern zu werten? Wie hoch ist der Druck? Wie hoch ist die eigene Erwartungshaltung?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass den größten Druck mache ich mir als Trainer selber. Ich glaube, den kann man mir nicht von außen machen. Das kann ich auch ganz gut ausblenden, muss ich sagen. Ich bin einfach ein Freund davon und das habe ich vorher auch intern im Verein so kommuniziert und wir haben es ja auch abgesprochen, dass wir einfach auch zu unseren Zielen stehen. So, wir sind ein ambitionierter Verein, wir wollen sportlich erfolgreich sein, wir wollen das Maximale versuchen zu erreichen, wo auch immer das am Ende hinführen kann. Natürlich kann man auch sagen, wir äußern uns nicht offiziell oder machen das jetzt nicht so zum Thema, aber ich glaube, das wäre der falsche Weg. Ich finde, nichts ist daran verwerflich zu sagen, wir wollen aufsteigen, wir wollen guten Fußball spielen. Wir haben uns damals einen Dreijahresplan gesetzt oder gesteckt auch, an dem halten wir fest, wenn wir es diese Saison nicht schaffen sollten, was durchaus auch vorkommen kann, also das muss man ja schon sagen, dass auch da, wie gesagt, viele Mannschaften auf Augenhöhe agieren, dann ist das so. Dann werden wir es im nächsten Jahr wieder versuchen, aber es wird jetzt auch kein Beinbruch werden für uns. Also von daher, wir machen uns schon selber genügend Druck, aber sind auch locker genug, um zu sagen, hey, pass mal auf, wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann greifen wir im nächsten Jahr wieder an.
Die Infrastruktur im Stadion soll weiter verbessert werden. Die Pläne sind ehrgeizig und teuer, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ist die Regionalliga das höchste der Gefühle oder nur die Durchgangsstation zur dritten Liga?
Ja, jetzt machen wir erstmal einen Schritt nach dem anderen. Ich bin einfach ein Freund davon. Schau, Lohne hat eine super Infrastruktur hier im Kreis Vechta, keine Frage. Und jetzt muss man einfach nur schauen, dass man die vorhandenen Strukturen, die da sind, einfach bestmöglich nutzt. So, wir sind in der privilegierten Lage, auch ein super Rasenmäher zu haben. Wir haben einen super Platz. Wir haben eine Bewässerungsanlage. Und jetzt müssen die Sachen, die da sind, einfach nur auch bestmöglich genutzt werden. Das heißt also, wenn du zu viel Wasser auf dem Platz machst, dann kann es tödlich sein. Wenn zu wenig draufkommt, ist es auch nicht gut. Deswegen nehmen wir mal auch mal eine Bodenprobe und schauen einfach, was das bestmöglich ist. Und ich bin einfach ein Freund davon, zu schauen, was da ist, was möglich ist. Es darf jetzt nicht völlig aus dem Ruder geraten, da bleiben wir auch schon auf dem Teppich. Aber die Sachen, die da sind, da sehe ich mich auch ein bisschen in der Pflicht, als ich damals nach Lohne gekommen bin, nicht einfach nur zu sagen, okay, das, was da ist, ist da, sondern einfach erstmal zu schauen, wo können wir uns verbessern, alle gemeinsam, wo können wir die Hebel ansetzen, wie können wir unseren Verein noch attraktiver gestalten, und da sind wir auf einem guten Weg, wie ich finde. Da packen auch alle zusammen mit an, und ich glaube, wenn man sieht, was wir im Stadion schon erreicht haben, jetzt die Tribüne haben wir erneuert, neue Sitzschalen, wir haben neue Partner dazu gewonnen, wir haben eine Drehbande im Stadion installiert, der Rasen wird von Jahr zu Jahr besser, also da sind viele, das Stadion ist blitzeblank sauber auch, muss man sagen, und das ist einfach auch der Verdienst von vielen Helfern, die da ehrenamtlich mit dem Verein tätig sind, und ich glaube jetzt, dass wir Step by Step daran weiter anknüpfen, und dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, was die Infrastruktur angeht.
Wo siehst du denn Lohne mittelfristig in der Region? Wenn man mal so ein bisschen über den Tellerrand guckt, wir haben Meppen vor der Tür und Osnabrück in der dritten Liga, den VfB Oldenburg, der in die dritte Liga will, der BSV Rheden, der schon lange in der Regionalliga ist. Wo siehst du Blau-Weiß Lohne in dieser Gesamtkonstellation?
Ja, ich glaube schon, dass wir uns da erstmal hinten anstellen müssen noch. Ich glaube, wir rollen so ein bisschen das Feld von hinten auf. Ich glaube, man hat deutlich auch gesehen in den Testspielen, es sind zwar nur Testspiele, dass wir den Abstand schon auch verkürzt haben zu den Regionalligavereinen. Ich glaube schon, dass wir mittelfristig den BSV Rheden schon auch noch überholen können. Das darf ich so klar und deutlich sagen, ohne jetzt da überheblich klingen zu wollen. Aber da haben wir einfach auch die Voraussetzungen dafür, wenn man jetzt von der Infrastruktur spricht. Und man hat auch gemerkt, dass immer mehr Spieler auch sich mit Blau-Weiß Lohne befassen, merken, was bei uns passiert. Aber wir sind jetzt nicht so vermessen zu sagen, also Vereine wie der VfL Osnabrück, der VfB Oldenburg oder auch der SV Meppen, die sind uns um Längen voraus. Und das ist jetzt auch nicht unser Ziel, unser Ansatz, da mithalten zu wollen. Sondern wir konzentrieren uns jetzt erstmal darauf, dass wir eine vernünftige Oberligatruppe auf die Beine gestellt haben, dass wir da oben mitspielen. Und natürlich ist das Ziel, kurzfristig, mittelfristig auch dann noch in der Liga höher zu spielen und uns dann auch zu messen mit Jedlo, mit Delmenhorst, mit Rheden. Und ich glaube, das ist ein realistisches Ziel, was wir haben. Und damit können sich auch, glaube ich, alle anfreunden.
Gehen wir vielleicht mal ein bisschen zurück in den Sommer 2019. Du warst davor zuletzt Trainer beim FC Lichtental in Baden-Baden. Was war die Intention zu sagen, so, zurück in die Heimat, Blau-Weiß Lohne, hier packe ich an?
Das war, würde ich sagen, nicht geplant von mir. Ich hatte damals immer einen guten Austausch schon mit Manuel Allinghaus. Wir haben immer mal wieder in Lohne auch Bundesliga-Teams zu Gast gehabt. Und irgendwann war ich bei ihnen im Arbeitszimmer, im legendären Arbeitszimmer, möchte ich fast behaupten. Und wir haben einfach ein bisschen über Fußball gesprochen. Wir haben über die Planung, was Bundesligamannschaften in Lohne angeht, gesprochen. Und irgendwann fragte Manuel mich dann mal so, Henning, was meinst du eigentlich so, ne? Wie können wir den nächsten Schritt in Lohne gehen? Wir haben jetzt zweimal den Aufstieg knapp verpasst. Ganz, ganz bitter für uns. Ich würde gerne mal so, das Ziel Regionalliga wäre so ein Traum von uns. Was können wir da machen? Und da habe ich mich erstmal dezent zurückgehalten, weil ich da auch, muss ich ganz ehrlich sagen, zu weit weg war. Ich kannte die aktuelle Mannschaft nicht, war auch so aus dem Amateursport so ein bisschen auch raus. Klar habe ich noch ein paar Jahre in Dinklage noch mitgespielt zum Schluss unter Stefan Stuckenberg und David Riesner. Aber ich konnte mir da kein richtiges Urteil erlauben. Und dann haben wir aber, ja, ich glaube, bis nachts 1 Uhr zusammengesessen, haben über Fußball philosophiert. Ich habe ihm ein bisschen erzählt, was ich so, glaube ich, mit reinbringen könnte, wie man das Ganze anpacken kann. Und dann hat sich daraus am Ende das entwickelt, was es heute ist. Aber es war überhaupt nicht absehbar oder planbar. Ich war ja auch lange weg, habe in Baden-Baden studiert, war dann Spielertrainer und hat mir immer Spaß gemacht. Ich wusste aber auch nicht, dass es zeitlich so zusammenpassen könnte, mein aktueller Beruf und Blau-Weiß-Lohne. Und von da habe ich es erstmal gar nicht so wahrgenommen. Und am nächsten Tag hat Manuel mich angerufen, gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte. Ich habe mir ein bisschen Bedenkzeit gegeben. Und dann am Ende, nach ein paar Telefonaten, habe ich es dann auch gemacht, ja.
Du zeichnest dich durch ja enormes Tempo auf, so eine gewisse Rastlosigkeit, immer Vollgas, immer nach vorne. Hat deine Herangehensweise den einen oder anderen bei Blau-Weiß-Lohne überfordert? Es dürften ja nicht alle Hurra geschrien haben.
Och, mit Sicherheit. Ich glaube, wenn du neu in einem Verein kommst, ich war jetzt auch lange nicht in der Heimat, dann gibt's natürlich wie immer auch im Leben Kritiker. Das ist auch ganz normal. Und am Ende des Tages ist es dann halt auch meine Aufgabe, ja, zu zeigen, dass es auch funktionieren kann. Ich glaube schon, dass ich ein gewisses Tempo vorlebe. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, muss ich sagen. Das ist so, das weiß ich auch selber. Und natürlich ist es auch so, wenn du in einem neuen Verein kommst, ganz neu war er für mich nicht, weil ich war damals auch Spieler bei Blau-Weiß-Lohne unter Herbert Mühlenberg, dann ist es natürlich auch so, dass Leute erstmal auch eine gewisse Abwehrhaltung vielleicht gegenüber dem einen oder anderen Thema haben. Und dann ist es mal die Aufgabe von uns, von Manuel, von mir gewesen, sie mitzunehmen ins Boot. Das war am Anfang sicherlich für viele auch ein Kulturschock, weil wir viele neue Dinge angestoßen haben, weil ich viele Ideen hatte, die ich mitbringen wollte. Und ich bin halt auch nicht nur ein Trainer, der sagt, okay, ich stelle jetzt mein Hütchen auf und gehe zum Trainingsbetrieb, sondern ich wollte einfach auch, ich möchte mich wohlfühlen in einem Verein. So, das ist zu Hause so, ich möchte ein schönes Zuhause haben, ich möchte in meiner Agentur, dass es vernünftig vonstatten geht. Und das war auch meine Intention bei Blau-Weiß-Lohne. Ich mag das, wenn der Eingangsbereich sauber ist, wir haben die Kabine verändert, wir haben auf der Anlage viel bewegt, wir haben ein neues Vereinsheim gebaut, beziehungsweise neu gemacht, muss man sagen, wir haben dem Ganzen eine Identität gegeben. Und das war einfach schön und ich glaube, immer mehr Leute haben sich dann auch darauf eingelassen und wir haben sie mitgenommen. Wenn ich an Possitzer Husen denke, am Anfang hatten wir eine heikle Auseinandersetzung und am Ende sind wir jetzt gute Freunde geworden und er versteht auch, was dahinter steckt. Und ja, Blau-Weiß-Lohne ist ein großer Verein, das ist nun mal so. Viele ehrenamtliche Helfer, es ist eigentlich, muss man sagen, ein Breitensportverein für die Masse. Wenn ich überlege, wie viele Jugendmannschaften wir haben eine dritte C, eine vierte B, dafür Trainer zu finden, alle arbeiten ehrenamtlich, das ist schon eine große Herausforderung. Und da wird es mit Sicherheit auch mal Leute geben, die sagen, boah, was machen die da eigentlich? Und deswegen ist es auch gut, wenn man in die Kommunikation geht, wenn man mit den Leuten spricht, sie abholt, auch dann mal vielleicht oder das ein oder andere Fragezeichen ummützt in ein Ausrufezeichen, dass es auch verstanden wird. Und ja, von daher glaube ich schon immer auch, dass es immer im Leben, nicht nur im Fußball, Blau-Weiß-Lohne, auch sonst immer auch Kritiker gibt. Und am Ende des Tages versuche ich die Kritiker dann auch zu überzeugen, wobei ich auch sagen muss, ich mache mich da auch ein Stück frei von. Ich versuche meinen Job so gut wie es geht zu machen. Und dann kann man auch nur bedingt alle Leute mitnehmen. Aber wir versuchen es natürlich auch, ja.
Du hast gerade schon am Rande so ein bisschen den Jugendbereich angesprochen. Die A-Jugend ist Schlusslicht in der Regionalliga. Die B-Jugend ist Tabellenletzte in der Niedersachsenliga. Hat Blau-Weiß-Lohne bei dem, salopp formuliert, Bohai um die erste Herren so ein bisschen den Nachwuchsleistungsbereich aus den Augen verloren?
Ja, das kann man so vielleicht auf dem ersten Eindruck, wenn man es so jetzt auf die Tabellen guckt, kann man das so sagen. Glaube ich nicht ganz so. Es ist doch immer eine Herangehensweise. Wie macht man das Ganze? Ich glaube, die erste Mannschaft, wir haben uns schon auch in den letzten 3 Jahren weiterentwickelt und das Niveau ist nochmal deutlich stärker geworden. Und ich schaue mir viele A-Jugend-Trainings, die trainieren ja teilweise auch neben uns parallel auch an oder auch mal ein Spiel. Wir haben jetzt auch mal ein internes Testspiel gegen die A-Jugend gehabt. Und da muss man einfach sagen, ist das Leistungsniveau zwischen A-Jugend oder das Gefälle zwischen A-Jugend und erster Mannschaft, das ist schon enorm. Also ich wäre der letzte Trainer, der nicht sagen würde, komm, ich hole jetzt jedes Jahr 5, 6 A-Jugendspieler hier aus der ersten A-Jugend heraus, integriere die bei uns in der ersten Mannschaft. Aber es ist leider Gottes in der Realität nicht umsetzbar, weil einfach ja die Abstände zu groß sind. Und ich glaube schon, dass es uns gut tut, eine vernünftige A-Jugend zu haben. Da bin ich ein großer Fan von, sage ich ganz ehrlich, weil es zeigt sich immer wieder bei uns in der Mannschaft mit Kai Westerhoff, mit Felix Oevermann, mit Christopher Schepp, mit Lenny Prüne. Da haben wir auch schon noch viele Stammspieler, die aus der eigenen A-Jugend kommen. Und trotzdem ist es aktuell so, dass die Lücke ziemlich groß ist. Das versuchen wir auch zu schließen. Wir werden jetzt nochmal nächstes Jahr so einen kleinen Neuanfang machen, wollen auch, dass wir mit vielen Lohnern-Jungs in der A-Jugend und auch B-Jugend spielen. Weil am Ende des Tages, was passiert, wenn wir jetzt A-Jugend Regionalliga spielen, viele auswärtige Spieler haben, die schaffen es dann auch nicht bei uns in der ersten Mannschaft, wechseln dann zu anderen Vereinen aus dem Umkreis und dann haben wir uns einfach jetzt, oder der Vorstand, ich habe mich da eigentlich rausgehalten, gesagt, okay, wir setzen jetzt mehr auf Lohner-Jungs, gehen auch mal das Risiko ein oder das nehmen wir in Kauf, dass wir vielleicht auch mal eine Liga tiefer spielen, aber ich glaube schon, dass Lohne nächstes Jahr auch in der Niedersachsenliga, denn wenn sie jetzt absteigen, wieder eine vernünftige Mannschaft hat und eine gute Rolle spielt. Und ich wünsche es mir einfach auch, weil eine gute A-Jugend ist, finde ich, neben der ersten Mannschaft auch so ein bisschen das Aushängeschild vom Verein. Und da ist Carsten Höhle dran. Und wie gesagt, ich bin da jetzt aber auch nicht so involviert, dass ich jetzt da irgendwelche Entscheidungen mittrage. Ich habe genug zu tun mit meiner Mannschaft und das ist auch ganz gut so.
Vielleicht nochmal kurz zurück zum Thema Rastlosigkeit. In Lohne mäht der Trainer den Rasen des Hauptplatzes noch selbst. Er fährt sogar mit dem Rasenmäher über den Bergweg zu Amasiaspor, um den Rasen für ein Testspiel zu präparieren. Da dürfte der eine oder andere auch gedacht haben, jetzt dreht er komplett durch.
Ja, das mag sein, aber am Ende mache ich es ja auch nicht für die Leute. So, das ist, ich habe dann Rasenmäher in Lohne, der ist super. Und ich habe ja gerade angesprochen, dass wir super viele ehrenamtliche Helfer bei uns im Verein haben. Und ich kann einfach auch von unserem Greenkeeper ja nicht verlangen, dass er am Sonntagmorgen einmal den Rasen längs und quer mäht. Das dauert ungefähr 3 Stunden. Und jeder weiß, dass wenn du am Mittwoch, Donnerstag oder Freitag den Rasen mähst, er bis Sonntag halt nochmal wächst. So, und ich mache das gerne. Das ist auch ein Stück weit mein Beruf. Ich muss mich auch im Beruf um gute Plätze kümmern. Und da habe ich es mir einfach immer zur Aufgabe gemacht, auch ja so ein bisschen die Platzpflege mit zu begleiten. Und für mich ist es auch eine Entspannung. Also wenn ich am Samstagmorgen oder am Sonntagmorgen um 10 Uhr auf dem Rasenmäher sitze, dann habe ich gute Musik auf den Ohren. Ich weiß einfach, das Resultat danach sieht unfassbar besser aus als vorher, weil er einfach nochmal auf 2,4 runtergemäht worden ist. Die Jungs freuen sich, der Gegner freut sich. Ich freue mich. Ich gehe auch niemand damit auf den Wecker. Ich mache das ganz in Ruhe alleine. Da ist meistens noch niemand im Stadion. Also es ist so ein bisschen auch für mich runterzukommen, nochmal über Spiel nachzudenken und ja, ich tue ja auch niemanden weh damit und unser Platzwart kann dann auch mal sonntags länger im Bett liegen, der freut sich dann auch, also von daher ist es eigentlich eine Win-Win-Situation.
Da drängt sich eine entscheidende Frage auf, wie sieht der Rasen denn zu Hause aus?
Auch gut, in der Tat, also ich habe vorgestern noch mit Willi Droste gesprochen, das ist der Greenkeeper von BVB. Die haben ja auch bekanntermaßen immer einen guten Rasen und ich habe Willi gefragt, Willi, kann ich schon anfangen zu vertikultieren oder nicht? Und er meinte, Henning, es juckt in den Fingern bei mir auch, aber warte noch 2 Wochen. Und dementsprechend, ja, ist das auch schon wichtig, wobei mein Sohn Oskar jetzt auch in dem Alter kommt, dass er seine Kumpels einlädt und sie im Garten schon auch viel Fußball spielen. Ich habe da jetzt ein kleines Feld abgesteckt mit Linien, da freuen die Kinder sich immer, aber leider auch zum Leidwesen des Rasens, aber in 2 Wochen nehme ich ihn in Angriff und dann habe ich da auch so einen kleinen, aus dem Obi-Baumarkt, so einen kleinen Spindelmäher und dann wird wieder Gas gegeben.
Gut, also wir halten fest, vertikutieren, noch mal ein bisschen warten.
Genau, erst wenn es abends nicht mehr friert, ja.
Gut, das war die Abteilung Gartentipps. So, kommen wir vielleicht eine kurze Einstimmung noch auf den nächsten Themenblock zu deiner beruflichen Geschichte. Du bist Geschäftsführer und Gesellschafter der Agentur Onsite Sports. Ihr plant, ihr betreut Trainingslager im Sommer und Winter. Ihr habt nationale Kundschaft von der 1. bis zur 3. Liga. Ihr habt internationale Kunden, Schwergewichte wie Barcelona, wie Liverpool, Atletico Madrid, Bilbao, Paris Saint-Germain und so weiter. Du bist viel in der großen Welt des Fußball unterwegs. Als wir unser Vorgespräch hatten, warst du auf dem Rückweg vom FC St. Pauli. Wie gelingt dir der Spagat so zwischen Barcelona und Liverpool auf der einen Seite und Egesdorf und Ramling auf der anderen?
Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt am Anfang, wo ich das Kapitel Lohne begonnen habe. Und es ist überraschenderweise, hat es super funktioniert. Erstmal habe ich ein super Team in meinem Rücken bei Onsite. Das ist die Basis auch. Damit verdiene ich mein Geld, damit ernähre ich meine Familie. Da konnte ich zum Glück auch, da bin ich sehr dankbar und demütig für, mein Hobby zum Beruf machen. Wir haben ja ein Privileg, in der Branche zu arbeiten. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich mache das jetzt seit 2010. Schau, wenn du morgens um 8 ins Büro kommst und mit Fußball zu tun hast und abends um 20 Uhr das Gleiche noch tust, dann ist es schon auch eine Freude. Ja? Es macht unheimlich viel Spaß. Jemand, der jetzt morgens um 9 ins Büro geht, Industriekaufmann ist oder irgendwas im Büro macht und dann abends um 18 Uhr erst Feierabend hat, sage ich ganz ehrlich, das ist schwierig, das Pensum dann auch zu erfüllen mit den Ansprüchen, die wir haben. Und von daher bin ich da schon irgendwo auch auf der glücklichen Seite, dass ich den ganzen Tag nur über Fußball reden darf, dass ich interessante Menschen kennengelernt habe. Und das macht mir einfach Freude. Wir haben da, glaube ich, auch den Vorteil, schau bei mir im Büro, der Sandro Heskamp ist nicht nur mein Freund geworden über die Zeit, aber er sitzt neben mir im Büro. Wir haben die Taktiktafel hinter uns. Wir können den ganzen Tag über Spieler sprechen. Ja, und es ist in der Tat auch so, dass dann mal ein Anruf kommt vom Trainer von FC Braunschweig oder von Egesdorf. Und in der nächsten Minute ist dann wieder ein Bundesliga-Club am Telefon. Aber das macht's auch aus. Und es bringt mir auch ein Stück weit, wenn ich das so sagen darf, die Gelassenheit mit, bei Blau-Weiß-Lohne tätig sein zu dürfen. Weil wenn ich jetzt als Beispiel sehe, ich war gestern bei St. Pauli und ich sehe, wie es im Training da abläuft, wie die Hütchen aufgestellt sind, wie der Rasen gemäht ist. Ja, das ist natürlich auch ein Stück weit Motivation für mich. Natürlich weiß ich, dass ich das nicht 1:1 auf Blau-Weiß-Lohne übertragen kann. Aber ich sehe natürlich Top-Bedingungen und dann möchte ich halt auch zusammen mit allen Leuten im Verein versuchen, das so so gut wie möglich auf Lohne zu übertragen. Und ich nehme da unheimlich viel mit, wenn ich alleine an die Trainingslager denke. Sandro und ich sind da oftmals auch auf Tour zusammen. Dann sind wir morgens und mittags bei verschiedenen Einheiten. Ich kann mit den Trainern sprechen. Ich sehe unheimlich viele Übungen, die dort gemacht werden. Das hilft mir ungemein. Und von daher ist bei uns im Büro, wir haben auch den Scotty, den Teammanager, bei uns sitzen. Nils macht das ist ein bisschen das Marketing, Social Media. Also sind wir quasi schon eine Bande auch, die da zusammensitzt, die bedingungslos zusammenhält. Ich glaube, ich telefoniere jeden Tag mit Manuel Allinghaus. Wir haben einen sehr engen Austausch auch. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit dem Vorstand zusammen. Und es geht einfach den ganzen Tag nur über Fußball. Und das ist, finde ich, ein Privileg. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Und am Ende ist es auch das, was uns vielleicht auch auszeichnet, dass wir uns so viele Gedanken darüber machen können. Und darum kann ich es auch ganz gut kombinieren. Natürlich muss ich auch hier und da mal schauen, dass die Termine sich nicht überschneiden. Ich lege dann auch schon mal Termine mit den Clubs, wo ich da bin, so dass es abends trotzdem noch zum Training gehen kann. Und ich fehle da eigentlich auch gar nicht oder seltenst. Und da lege ich auch großen Wert drauf. Aber wie du es gerade gesagt hast, es macht schon eine Menge Spaß, den ganzen Tag über Fußball zu sprechen. Und wir kriegen es ganz gut auch vereinnahmt.
Ja, du hast es ja gerade schon angedeutet, deine Firma ist stark involviert. Die Namen Sandro Heskamp, Scott von Kleef, Nils Jansen sind gefallen. Alle sind bei dir in der Firma angestellt. Bist du eigentlich der einzige Oberliga-Trainer, der Geld mitbringt, statt es zu verdienen?
Ja, also so würde ich es nicht formulieren. Also ist jetzt schon so, dass wir versuchen, unser Netzwerk mit einzubringen bei Onsite. Und ich glaube, da ist auch nichts gegen einzuwenden. Wir versuchen einfach durch unsere Kontakte den Verein besser zu machen. Immer in Absprache natürlich auch mit allen Beteiligten. Aber wenn der Nils zum Beispiel einen guten Kontakt hat zu Declaro und die haben noch eine Drehbahn in der Garage stehen, die sie uns zur Verfügung stellen können, dann sind das Einnahmen, die wir generieren. Wenn wir als Beispiel jetzt Werder Bremen einladen und ich mit Frank Baumann oder Clemens Fritz ein gutes Verhältnis habe und wir am Ende einen guten Deal aushandeln, dann kommt das dem Verein auch zugute. Und es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt da zur Bank gehen und Bargeld abheben und das dem Verein geben, sondern es sind einfach nur Synergien, die wir erzeugen mit Onsite. Wir haben jetzt eine App entwickelt für unsere Fans, für unseren Vorstand. Wir haben, wie gesagt, im Stadion viel gemacht. Wir haben einen neuen Hauptsponsor zusammengesucht und auch gefunden, der auf dem Trikot ist. Also das sind alles Sachen, wir fahren in die Klosterpforte ins Trainingslager. Ja, natürlich muss man das nicht machen als Oberligist. Das weiß ich auch. Aber trotzdem sage ich auch, schau, ich bin mit der Familie in der Klosterpforte seit 10 Jahren befreundet. Sie sind auf meiner Hochzeit. Und diese Synergien, die nutzen wir einfach. Und ich glaube, das ist auch legitim. Da ist noch nichts gegen einzuwenden. Und am Ende des Tages machen wir keine verrückten Sachen, das möchte ich auch mal ganz klar sagen, sondern wir machen alles nur die Sachen, die wir auch umsetzen können. Wir geben nicht mehr Geld aus, als wir einnehmen. Und wir versuchen einfach nur zu helfen und auch zu unterstützen. Und da, finde ich, kann man eigentlich nichts Verwerfliches dran sehen.
Unter deiner Regie gab es in den letzten 3 Jahren 19 auswärtige Zugänge, die eigenen A-Jugend nicht mitgerechnet. Das gibt's ja alles nicht für ein Appel und ein Ei. Wie hoch ist der Saisonetat von Blauweiß Lohne?
Ja, der ist gar nicht so viel höher als die letzten Jahre. Wir versuchen natürlich auch auf der einen Seite die Einnahmen zu erhöhen. Aber es ist auch schon so, dass Spieler zu uns kommen, das darf ich ganz klar so sagen, die nicht wegen des Geldes zu uns kommen. Wenn ich jetzt als Beispiel, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, Christian Düker, der kommt von Bevern zu Lohne und er hat auf Geld verzichtet, weil er einfach sagt, ich habe Lust an diesem Projekt daran teilzunehmen. Projekt würde ich es auch gar nicht nennen, weil Projekt hört sich immer so an, als wenn es in 2 Jahren vorbei wäre und das glaube ich nicht. Also zu deiner Eingangsfrage, die Spieler, ja, wir mussten schon nach meinem Anfang eine neue Mannschaft aufbauen. Wir hatten auch dann auch ambitioniertere Ziele. Es war auch ein Umbruch denn da, weil uns auch viele gute Spieler verlassen haben, das muss man auch ganz klar sagen. Und Lohn hat immer schon auch Spieler gehabt, die auch Ambitionen hatten und auch den einen oder anderen Euro gekostet haben. Wir haben uns jetzt mal für einen Umbruch entschieden, haben andere Spieler geholt, die vielleicht auch nicht jeder auf dem Zettel hatte, haben uns ja sehr intensiv auch drum bemüht. Aber ich kann alle beruhigen auch, das muss ich einfach auch so deutlich sagen, dass unser Etat nicht höher ist als der in Bersenbrück, als der in Spelle, in Heslingen oder auch in Ramlingen oder auch in Egesdorf. Das ist alles auf Augenhöhe, da bewegen wir uns mit Kickers Emden und vielen anderen Vereinen wirklich auf Augenhöhe und da machen wir keine verrückten Sachen. So. Und die Spieler, die wir, glaube ich, auch nach Lohne geholt haben, das habe ich am Anfang gemerkt, wo ich in die Kabine gekommen bin, da fehlte der feste Händedruck, da fehlte der Augenkontakt. Also wir sind schon auch bei den Basics wieder angefangen und das Wichtigste ist einfach, das habe ich gemerkt in der Zeit auch, dass du einfach ein gutes Team beisammen hast. Die Kaderplanung, das Team hinter dem Team, dieser bedingungslose Zusammenhalt auch, den haben wir im Trainerteam, ja, den haben wir aber auch im Funktionsteam und den haben wir auch in der Mannschaft. Und da haben wir, ich glaube, bei uns im Büro gehen jeden Tag Spieler ein und aus. Wir unterhalten uns mit sehr, sehr vielen. Viele werden uns auch angeboten. Da selektieren wir sehr genau, achten auch wirklich auf Charaktereigenschaften. Das ist jetzt keine Phrase, das ist einfach ein Fakt. Und wir haben, glaube ich, eine sehr homogene Mannschaft auch zusammengestellt, die, das darf ich auch mal sagen, nicht irgendwie aus Süddeutschland kommt, aus Ostdeutschland kommt oder aus Nordrhein-Westfalen kommt, sondern sie kommen alle hier aus dem Umkreis. So, wenn ich einen Malte Wengerowski hole, der in Bramsche wohnt, dann ist das für mich kein großes Ding. Oder wenn ein Leo Bredol in Vechta studiert, aus dem Emsland kommt, dann ist das für mich noch Heimat. So, und wir haben trotzdem noch viele Jungs aus der A-Jugend, wir habe ich ja gerade angesprochen, wir haben Thorsten Tönnies wiedergeholt. Also ich glaube nicht, dass wir da verrückte Sachen machen. Wir haben zwei aus B-Wahn geholt. Aber wir holen Jungs, die uns qualitativ verstärken, die menschlich gut sind. Ja, natürlich verdienen die auch einen Euro bei uns, aber es ist echt nicht so, wie es oftmals gesagt wird in der Öffentlichkeit. Und es ist, wie gesagt, finde ich sehr gesund, ja.
Ja, jetzt habe ich dir sehr aufmerksam zugehört, aber ich glaube, keine Zahl gehört zu haben. Ich wiederhole die Frage nochmal. Wie hoch ist denn der Saisonetat?
Ja, auch da kann ich dir eine klare Antwort geben. Der Saisonetat bei uns liegt bei 150.000 Euro mit allem drum und dran. Und da, wie gesagt, habe ich dir ja gesagt, sind wir auf Augenhöhe mit vielen anderen Teams. Und das ist auch nicht verrückt. Das ist das, was in Lohne gezahlt wird. Das ist auch kein Geheimnis. Da arbeiten wir auch transparent. Auch wenn wir jetzt gerade, was Neubau angeht, im Stadion mit der Stadt zusammensitzen, haben wir es auch sehr transparent dagegenüber auch dargestellt. Also 150.000 Euro ist unser Budget, unser Etat für die erste Mannschaft.
Das Geschäft ist schnelllebig. Wie nachhaltig ist das ganze Projekt unter deiner Leitung? Denn die Abhängigkeit, die ist ja nicht von der Hand zu weisen. Wo siehst du dich in 2-3 Jahren?
Ja, das sehe ich ein bisschen anders, bin ich auch ganz ehrlich, weil ich glaube schon, dass wir das, was wir versuchen, gerade Lohne aufzubauen, langfristig versuchen auch aufzubauen. Es ist ja nicht so, schau, wenn wir morgen jetzt als Beispiel nicht mehr da sein sollten, dass der Rasenmäher auf mal nicht mehr im Schuppen steht oder dass der Trikotsponsor nicht mehr da ist oder wir nehmen die Bande wieder mit nach Hause. Also sind ja alles Sachen, die wir auch gemeinsam aufbauen und versuchen da auch Strukturen zu schaffen, die auch ja in den nächsten Jahren Blau-Weiß-Lohne zugutekommt und auch zugutekommen wird. Das ist noch nicht abgeschlossen, dieser Prozess. Aber da kann ich alle wirklich auch beruhigen. Natürlich musst du jetzt nicht ins Trainingslager fahren. Natürlich muss man jetzt nicht gegen Werder Bremen spielen. Aber ich denke, am Ende sind es doch auch Goodies für die Spieler, für den Verein. Der macht doch den Verein auch ein Stück weit lebendiger und auch attraktiver, dass solche Sachen da sind und wir uns dem Ganzen auch bedienen. Und jetzt ist es natürlich auch so, wir schauen da sehr genau hin. Wie dankbar sind auch die Spieler? Wie demütig gehen wir damit um? Wenn ich jetzt merken würde, dass das in die falsche Richtung geht, dann würden wir das nicht machen. Natürlich musst du das nicht machen. Natürlich gehen in die Klosterpforte eigentlich nur Mannschaften aus der ersten Bundesliga oder aus dem Ausland. Das wissen wir alle. Aber trotzdem glaube ich auch, ich bin mit der Klosterpforte, mit der Familie Free und Schemming jetzt ungefähr seit 12 Jahren eng befreundet. Sie waren auf meiner Hochzeit. Da ist eine wirklich auch eine Beziehung entstanden. Und da finde ich es auch legitim, dass man, wenn man jetzt 7 bis 8 Trainingslager im Sommer hat, dass man auch mal sagt, komm, die 3 Tage Lohne, die machen wir ja auch nochmal zum schönen Wochenende für euch. Das gehört ja auch im Leben dazu. Freundschaft geben und nehmen, das finde ich immer ganz wichtig. Die Jungs sind sehr dankbar dafür, der Verein auch, sehr demütig. Und von daher, finde ich, sind wir da auf einem vernünftigen Weg. Es nimmt auch nicht überhand, es ist auch nicht ungesund. Der Verein hat dadurch keine Kosten, ich auch nicht. Ich bringe nur mein Netzwerk mit ein und ich finde, daran ist nichts auszusetzen. Ein weiterer wichtiger Faktor in Sachen Nachhaltigkeit ist natürlich auch das Herzstück unserer Kaderplanung. Und da haben wir einfach auch langfristige Verträge mit unseren Jungs abgeschlossen. Und da steht auch nirgendwo drin, dass der Trainer ich bin oder sportlicher Leiter. Das ist völlig unabhängig davon. Die Spieler sind gerne bei uns. Sie wollen auch die nächsten Jahre bei uns spielen. Wir haben, glaube ich, jetzt schon 19 Verträge auch langfristig verlängert. Also auch in 2-3 Jahren haben wir ein super Gerüst. Und von daher sind wir auch an dieser Stelle, glaube ich, nachhaltig und gut aufgestellt. Haben eine Mannschaft, mit der man sich auch im Verein identifizieren kann. Und das wird auch die nächsten Jahre so sein. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Aber siehst du dich dann, ich sag mal, mittelfristig dann doch eher an der Seitenlinie oder vielleicht eher beobachtend und organisierend am Rande?
Ja, ich glaube, mir macht beides Spaß. Also mir macht auch schon das Mittwochsabendstraining im November bei 3 Grad draußen und strömenden Regen Spaß. Ich bin gerne Trainer, das darf ich schon so sagen. Das macht mir unheimlich viel Freude. Ich arbeite gerne mit den Jungs auf dem Platz zusammen. Aber mir macht halt auch die Organisation, das Management drumherum Spaß. Und ja, wir haben immer mehrere Szenarien im Kopf. Ich habe auch mal schon Gedanken im Hinterkopf, wenn ich mal nicht mehr Trainer sein sollte, wie es dann weitergehen kann. Auch da kann ich alle beruhigen. Es wird immer ein guter Trainer an der Seitenlinie stehen und es wird immer auch weitergehen. Und ich habe die Frage noch gar nicht abschließend für mich beantwortet, weil es aktuell auch nicht zum Thema steht. Wir haben jetzt, wie gesagt, noch eine schwere Saison vor uns mit einem großen Ziel. Und danach schauen wir mal. Ich bin da mit Manuel auch im engen Austausch. Und mir macht beide Spaß und ich kann ja jetzt noch gar nicht sagen, was in 2 Jahren oder in 3 Jahren passiert. Ich glaube auf jeden Fall, dass es in einer guten Konstellation immer weitergehen wird. Ja.
Nehmen wir die Zuhörer mal einmal ganz kurz mit in die Lohner Kabine. Da hängt der Spruch, die Kraft des Wolfes liegt in seinem Rudel. Da drängt sich jetzt eine Frage auf. Mit welchem Slogan machst du eigentlich die erste G-Jugend des TV Dinklage heiß? Reicht da, die du ja auch noch betreust, reicht da eine Tüte Haribo?
Ja, in der Tat. Oder mal ein Wassereis nach dem Training. Aber ja, ich finde den Spruch einfach passend für uns. Das kann man mal nachlesen. Der Wolf ist ein Tier, was im Rudel lebt, geht niemals alleine auf Jagd. Und das passt, finde ich, auch zu uns. Wir haben jetzt bei uns in der Mannschaft gar nicht so den einen Überflieger, dass man sagen kann, das ist jetzt der Spieler, der uns die Spiele alleine entscheidet. Wir zeichnen uns, glaube ich, schon aus durch sehr disziplinierte Arbeitsweise auf dem Platz und auch eine große Kameradschaft. Und von daher sage ich meinen Jungs immer wieder, auch Woche für Woche, das ist jetzt nicht abgedroschen, die Kraft des Wolfes liegt nun mal in seinem Rudel, er geht nicht alleine auf Jagd. Und wenn wir jetzt zusammen hier rausgehen und als Rudel hier auch den Gegner bespielen, dann haben wir einfach eine größtmögliche Chance, auch das Spiel zu gewinnen. Und ja, das in der G-Jugend in Dinkler, das mache ich gerne. Ich muss sagen, das ist kraftaufreibender, als die erste Herren zu trainieren. Das muss ich wirklich sagen, wenn da 10, 12 Kinder im Alter von 6 bis 7 Jahren um dich schwirren. Ja, das macht Spaß. Mein Sohn ist dabei und macht einfach auch Spaß, den Kindern was beizubringen. So, und das ist oftmals dann auch so Motivation genug zu sagen, nach dem Spiel gibt's dann nochmal ein Eis oder nochmal eine Haribo-Tüte. Wir übertreiben es nicht, aber ja, auch das macht mir Spaß. Auch das ist Fußball und das ist halt mein Leben, ja.
Zum Abschluss nochmal kurz zur Aktualität. Das Lohner Rudel spielt am Samstag gegen Ramling. Vielleicht noch abschließend so ein kurzer Ausblick auf das Spiel am Wochenende.
Ja, es wird ein schweres Spiel. Ich glaube, Ramling ist eine sehr robuste Mannschaft auch. Wir wollen natürlich unser Heimspiel gewinnen. Wir wollen uns gut vorbereiten und glaube auch, dass wir das Spiel gewinnen können. Sie haben mit Luis Engelbrecht den besten Stürmer in der Liga, hat auch schon, glaube ich, 14, 15 Tore gemacht. Also es wird eine schwierige Aufgabe für uns. Wir wollen aber voller Überzeugung und Selbstvertrauen da auch rangehen. Nehmen uns natürlich auch vor, dass wir das Spiel gewinnen. Es ist ein Samstagabendspiel. Ich hoffe, dass ein paar Zuschauer kommen auch. Und von daher bin ich guten Mutes, dass wir das Spiel gewinnen können. Einfach wird's nicht, aber einfach ist kein Spiel. Und wenn wir da 3 Punkte holen, würde ich sagen, haben wir auch einen überragenden Saisonstart in der Meisteraufstiegsrunde auch hingelegt, ja.
Ja, Henning, vielen Dank für deine Zeit, für die Auskunft. Wenn der ein oder andere Zuhörer sicherlich noch einen Tipp zur Rasenpflege braucht, können wir das sicherlich in den nächsten Tagen vermitteln. Vielen Dank, dass du da warst. Viel Erfolg am Wochenende und im weiteren Saisonverlauf.
Sehr gerne und vielen Dank, Carsten.
Das war's also mit der ersten Folge von Auszeit. Der neue Sportpodcast für das Oldenburger Münsterland läuft nun alle 4 Wochen. Wir hören uns am letzten Donnerstag im April wieder und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann wieder zuhören. Tschüss, bis dann.
Das war Auszeit, der Podcast der OM Medien Sportredaktion.